Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Trinitatiszeit hat begonnen. Christus geht mit uns durch die Zeit. Und so hören wir als Bibelwort für diese Woche: Christus spricht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Christus, Menschenbruder, Gottes Sohn, Heiliger Geist. Lassen Sie uns singen und Gott loben, auf Seele Gott zu loben. Wir sprechen Worte aus Psalm 34 im Wechsel von ganzen Versen, im Wechsel von ganzen Versen.
Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn. Und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Flucht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn wartet.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerstörtes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Dir, Gott, bringen wir am Morgen dieses Tages unsere Gedanken über das, was war in der vergangenen Woche, das Schöne und das Schwierige, was uns das Herz erfüllt und was uns im Kopf herumgeht. Wir bringen dir unsere Gedanken an das, was vor uns liegt und was uns erwartet in der kommenden Woche und an alle, die uns am Herzen liegen. In der Stille beten wir miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Thank you.
Die heutige Schriftlesung steht im 5. Buch Mose, dem sogenannten Deuteronomium. Mose steht am Ende seines Lebens und hält eine Rede an das Volk Israel. Mit dem Schma Israel, dem jüdischen Glaubensbekenntnis und Herzstück des jüdischen Glaubens bis heute, ruft er sein Volk zur Gottesliebe auf. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 13, und ich lese nach der Einheitsübersetzung 2016. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Und wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, von dem du weißt, er hat deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, mit allen Gütern gefüllte Häuser, die du nicht gefüllt hast, ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Wenn du dann isst und satt wirst, nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten. Ihm sollst du dienen, bei seinem Namen sollst du schwören. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Thank you.
Es ist, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Über die Möglichkeit der Liebe schreibt Erich Fried. Dieser lyrische Text ist zum Klassiker geworden, viel zitiert. Und er fängt ja auch wirklich in besonderer Weise die Widersprüchlichkeit der Empfindungen ein, Glück und das Scheitern. Tja, die Liebe. Damit kennen wir uns aus. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 1. Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, er kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seine Schwester und seinen Bruder liebe. Mit der Liebe kennen wir uns aus. Wir hören ja immerfort davon, von Liebesgeschichten, abgedruckt oder verfilmt oder besungen, romantisch oder leidenschaftlich, kummervoll oder sehnsüchtig. Wir wissen, Liebesglück und Liebesleid liegen nahe beieinander. Und wir kennen auch die Zerrbilder der Liebe. In offenherzigen bis schamlosen Darstellungen von Sexualität und Begehren. Im Scheitern und Misslingen von Beziehungen. In Eifersucht, Neid, Trennungen, im Zerstörerischen. Uns ist klar, man kann die Liebe vertreiben. Und auch das kennen wir, dass sich die Liebe ganz unspektakulär in zufriedenen Beziehungen über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg zeigt. Dass sie ein tragfähiges Netz knüpft von Familie, Freundschaften, Nachbarschaften. Wir erleben, die Liebe gibt Kraft, auch in schwierigen Zeiten. Kennen wir uns aus mit der Liebe? Manchmal ja, manchmal nein. Der Bibeltext entfaltet einen Gedanken, der die Liebe so beschreibt. Liebe, das ist ein anderes Wort für Gott. Gott ist Liebe, sagt der Johannesbrief in der Fortführung der biblischen Tradition und meint damit viel mehr als die Zweisamkeit. Liebe ist ein Geflecht, ein Netz von Beziehungen. Wie kann man diese Vielfältigkeit der Liebe Gottes ausdrücken? Die kirchliche Tradition versucht es mit der trinitarischen Formel. Gott ist Liebe in Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Begriff der Liebe wird damit vielgestaltig. Gott, der Vater, ist der Schöpfer des Lebens. Gott, der Sohn, wird uns in Jesus zum Menschenbruder. Gott, Heiliger Geist, stiftet Gemeinschaft. Mit diesen unterschiedlichen Dimensionen der göttlichen Gegenwart wird ausgedrückt, so zeigt sich Gottes Liebe in der Welt. Die Vorstellung von drei Dimensionen ist uns ja nicht fremd. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Leib, Seele, Geist. Vater, Mutter, Kind. Eine Dreiheit, eine Trias, ist etwas anderes als das Gegenüber von zwei Polen, von Gegensätzen, so wie Tag und Nacht, du und ich, Gut und Böse, Mann und Frau. Polarität und dualistische Vorstellungen gehen von einem sich ergänzenden oder kontrastierenden Zweierbeziehungen aus, von einem Wechselspiel, das hin und her geht. Sobald ein Drittes ins Spiel kommt, wird es spannungsreicher und vielfältiger. Die kirchliche Tradition durchbricht mit dem Gedanken von der Trinität das dualistische Denken und beschreibt, wie Gott mit seiner Liebe in der Welt ist und wie sich Gott ins Verhältnis zu seinen Menschen setzt. Dass dualistische Prinzipien nicht das Ende des Gesprochenen sind und des Gedachten, das wissen wir inzwischen ja. Und dass es vieles hin und her fließt, fluid, sagt man heute, auch das kennen wir. Die Trinität ist zugegebenermaßen ein schwerfälliges Gedankenkonstrukt. Aber es versucht zu erfassen, wie der eine Gott allumfassend und vielfältig in der Welt gegenwärtig ist. Und dass Beziehung sein Wesen ist. Christen haben es nicht mit einem statischen und unverrückbaren Gott zu tun oder gar mit einem Gott, der sich aus Gegensätzen speist und sein Gottesbild daher bezieht, sondern mit einem Gott, der sich in Beziehung setzt, in sich selbst und zur Welt und zu seinen Geschöpfen. Gott, so sagt es die biblische Tradition, Gott will nicht allein sein. Gott will lieben. Daraus folgt der nächste Gedanke. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm oder ihr. Die Vielfachheit von Gottes Liebe weitet den Horizont. Das haben wir nötig. Denn auch wenn wir heute theoretisch alle Lebensformen leben können, wenn alles allen offen steht und lebbar ist, so konzentriert sich das gesellschaftliche Empfinden und Wahrnehmen zumeist doch auf die Frage, wie man seine Partnerschaft geregelt bekommt. Was aber ist mit all den anderen Beziehungen, die uns tragen, wie die zu Kindern oder zur älteren Generation, wie die in Nachbarschaften und Freundschaften? Niemand wird bestreiten, dass wir die Liebe und das Geflecht, das sie webt, als Grundlage für ein gelingendes Leben brauchen. Wir erfahren uns ja täglich als bedürftig und abhängig und auf andere angewiesen. Das unterscheidet Menschen von Gott. Denn Gott ist von niemandem abhängig und zu keinem zu Dank verpflichtet oder etwas schuldig. So steht es im Römerbrief. Während sich die menschliche Liebe an der Liebenswürdigkeit des Gegenübers entzündet, schafft Gottes Liebe die Liebenswürdigkeit des Menschen. Wir Geschöpfe brauchen ein Netz von liebevollen Beziehungen, so nötig wie den Atem zu leben. Wir brauchen dieses, dass Gott uns liebenswürdig macht, damit wir dazu die Kraft haben. Keiner kann existieren, ohne sich in Beziehung zu anderen zu setzen. Wir werden genährt und wir nähren andere. Wir lernen von anderen und wir lehren andere. Wir lieben und wir werden geliebt. Die biblischen Gotteserfahrungen sprechen von der Schöpfungsgeschichte an davon, wie der allmächtige, unendliche, unfassbare, unteilbare Gott aus lauter Liebe sich genau auf das einlässt, was Menschenkinder brauchen. Gott setzt sich in Beziehung zu ihnen. Gott sucht sich Freundinnen und Freunde unter den Menschen, weil Gott liebt. Und Gott offenbart sich so als Gegenwart, die uns dazu begabt, in Beziehung zueinander und zu Gott zu treten. Unsere Beziehungsfähigkeit, unsere Fähigkeit, lieben zu können, ist ein göttliches Geschenk. Menschen können lieben. Sie sind beziehungsfähig und sie sind beziehungsbedürftig. Der biblische Gedanke von Gott, der Liebe ist, sagt, wo wir in unseren Liebesbeziehungen andere stärken, und nähren, haben wir als Ebenbilder Gottes Teil an Gottes Wesen, das Liebe ist. Aber können wir das? Scheitern wir nicht dauernd im Lieben wollen und lieben können? Im Johannesbrief heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Liebe kann auch von Furcht begleitet werden. Wie fürchterlich und wie wenig der Liebe gemäß, wenn die Furcht vorherrscht, im ständigen Konkurrenzkampf um Anerkennung, Beliebtsein und etwas gelten, nicht genügend geliebt zu werden. Alles dafür tun zu müssen, dass man geliebt wird. Die Furcht, dabei nicht bestehen zu können. Die Furcht, nicht zu genügen, unmöglich auszusehen, chancenlos zu sein auf dem Markt der Partnersuche. Vielleicht ist das Paradies des 21. Jahrhunderts da zu finden, wo der Mensch aus der Liebe und dem Geliebtwerden schöpfen kann und ohne die Furcht leben darf. Das Gerichtswort über sein Leben sei gesprochen, über seine Liebenswürdigkeit, über sein Aussehen, seine Chancen, seine Lebensform. Gottes uns liebenswürdig machen, macht uns fähig, liebenswürdig in diesem Netz, in diesem Geflecht von Beziehungen handeln zu können. Den Geliebten und den furchtlos Liebenden wird gesagt, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns das Gebot gegeben, dass wir Gott und zugleich auch Bruder und Schwester lieben sollen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten gehören zusammen, wie zwei Hände, die sich ineinander verschränken. Das ist gar nichts Neues, das ist die uralte Botschaft, die 10 Gebote vom Sinai, die prophetische Kritik, die mahnt, dass das beieinander bleiben muss. Die Bergpredigt Jesu, die all das wieder in Erinnerung ruft, die Anweisungen in den neutestamentlichen Briefen, die ganz genau auf das Bezug nehmen, was jetzt in ihrer Gegenwart dran ist. Alle buchstabieren im jeweiligen Zusammenhang durch, was du tust, tue in Liebe und aus Liebe. Wir Menschenkinder bilden in unseren vielfältigen Liebesbeziehungen Gottes Liebe ab. In ihnen muss sie sich spiegeln, in der Liebe zum Nächsten muss sie aufscheinen. Ja, Gottes und Nächstenliebe gehören zusammen. Und nicht von ungefähr können sich zwei Hände zum Gebet falten, zwei Hände der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Denn das brauchen wir dazu, diese Haltung, dass wir sie auch erbitten müssen, dieses Gelingen, was zueinander gehört. Uns ist geboten, der Liebe eine Gestalt zu geben, im privaten und in der konkreten Gestaltung unseres gesellschaftlichen und politischen Miteinanders. Sie brauchen Ideen, wie das aussehen könnte? Sie haben Ideen und der und die neben Ihnen auch. Im Miteinander reden und aufeinander hören beginnt jede liebevolle Beziehung, auch die, dass Menschen gemeinsam handeln können zum Guten für alle. In den letzten 3 Tagen ist das in herausragender Weise beim Kirchentag geschehen. Sicher haben Sie es mitverfolgt. Und auch der Hospitalhof pulsiert nicht nur die letzten 3 Tage, sondern oft, aber die letzten 3 Tage besonders, in solchem Austausch darüber, was Ideen sein könnten, diese Liebe als Netzwerk der Welt zu leben. Sie haben sich sicher gewundert, schon beim Kommen. Mit der Simulation einer Sitzung der Vereinten Nationen setzen sich bis heute Abend noch junge Leute intensiv mit den Klimazielen der United Nations auseinander und mit ihrer Durchsetzung. Sie buchstabieren sie durch, versuchen sie zu erringen und zum Handeln umzusetzen. Wir werden nachher gleich noch ausführlicher davon hören, weil wir einen Gast da haben, den Generalsekretär oder den, der in die Rolle des Generalsekretärs der United Nations geschlüpft ist. Er wird nachher ein bisschen mehr das Ganze noch erläutern. Ja, wir haben Ideen und wir bekommen Ideen in diesem lebendigen Austausch. Wichtig ist für uns als Kirche, als Christen, uns ist geboten, der Liebe eine Gestalt zu geben. Eine Liebe, die vollkommen ist und ohne Furcht auskommt und die weiß, dass Gott Liebe ist und daraus all das, was wir tun können, schöpfen kann. Möge es so sein. Amen. Wir beten und wir singen zwischen den Bitten die kurze Liedstrophe, Sie kennen sie sicher alle, die abgedruckt ist, Gott liebt diese Welt. Wir beginnen mit der Liedstrophe nach einer kurzen Intonation.
Thank you.
Wir weben unser Leben, dieses zerbrechliche, einzige Leben, das wir haben, in unserer Welt, die manches Mal wie aus den Fugen geraten ist, in der unser Mut oft sinkt und unser Herz in Unruhe schlägt. Wir bitten dich um deinen Geist, den Tröster, den Heilsamen, den Allgegenwärtigen. Erfülle uns mit Mut, mit dem wir über uns hinauswachsen. Beschenke uns mit Tatkraft, die wir nicht an uns vermutet hätten. Gib uns Einfühlsamkeit und Erkenntnis, die uns behutsam mit anderen macht, und Verstand und Herz und Tat für ein gutes Leben für alle in unserer Welt.
Du hast uns unvollkommene, ungeborene Menschenkinder mit deinen göttlichen Gaben beschenkt, mit Schöpferkraft, die Neues entstehen lässt, mit Liebe, die das Gute im anderen sucht, mit einem Herzen, das sich freuen und das mitleiden kann mit deines Geistes Gegenwart. So oft tun wir Verkehrtes, doch du hältst zu uns. Immer wieder seufzen wir, doch du erfüllst uns mit Atem über die nächste Biegung hinaus. Es kann sein, dass wir stolpern, doch du gibst uns festen Boden unter den Füßen. Ach Gott, wir sind fehlbare Menschenkinder, und doch sind wir die Deinen.
Hier sind wir, Gott, in Zeit und Ewigkeit. Wir bewirken etwas mit unserem Können. Wir empfangen, was andere vor uns geschaffen haben. Wir hinterlassen Spuren, die für die nach uns Geborenen bedeutsam werden. Wir schreiben Geschichte. Gott, Schöpfer und Erhalter unseres Lebens, gib uns wache Herzen für das, was Not tut. Gib uns tätige Arme für das, was Not wendet.
Nimm unsere Sorgen mit uns und mit der Welt in deine Hut und Acht. Begabe uns mit Tatkraft für die Wege aufeinander zu und mit Worten, die Frieden schaffen helfen in der Nähe und in der Ferne. Beschütze die, die in Ängsten sind. Tröste alle, die Leid erfahren haben. Wir vertrauen darauf, du hältst uns. Alle und alles in deine Hut und Acht und bitten im Namen Jesu, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern Mit dem nächsten Lied verbinden wir uns mit den Kirchentagsgästen. 190 im neuen Liederbuch.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 326,62 €. Sie wird für die eigene Gemeinde verwendet. Herzlichen Dank dafür. Und auch die Kollekte des heutigen Gottesdienstes wird für unsere eigene Arbeit hier in der Stadtmitte verwendet. Gleich gegenüber liegt ja die Wärmestube der Evangelischen Gesellschaft. Und dort können Menschen unterstützt werden, die an der Armutsgrenze leben, finanziell und auch mit ehrenamtlichem Engagement. Haben Sie herzlichen Dank auch für Ihre Gabe heute. Und wir laden Sie noch herzlich ein zu weiteren Veranstaltungen in der kommenden Woche. Am Dienstag, 13.06. um 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr ist wieder die Veranstaltung im Kunstmuseum Betrachtungen, Prominente erklären Kunst. Und dieses Mal ist dabei Frau Dagmar Mikasch-Köthner, die Direktorin der Volkshochschule Stuttgart. Am Mittwoch, dem 14.06., findet wieder die Mittagsmusik hier statt. 20 Minuten Auszeit, zur Ruhe kommen, auch herzliche Einladung dazu um 12.30 Uhr. Und am Donnerstagabend um 19 Uhr bis 20.30 Uhr laden wir Sie ein zur Vesperkirche in der Leonhardskirche. Das Thema ist Franziskus und die Armen, ein Abend zu Franziskus von Assisi, zu Armut und Verzicht, zu Spiritualität und Freiheit. Der Vortrag wird gehalten von Gerhard Trabert, Professor Dr. Gerhard Trabert und gemeinsam mit der Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann wird die Veranstaltung organisiert sein. Und dann laden wir Sie ein zu den kommenden Gottesdiensten am nächsten Sonntag. Da gibt es zwei. Einmal hier um 11 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Eberhard Schwarz und dann abends um 18 Uhr in der Leonhardskirche ein heilsamer Gottesdienst. Und ein besonderes Konzert auch gleich am nächsten Sonntagabend mit dem Titel Babels weiße Tauben. Das wird ein ziemlicher Spektakel sein. Es ist ausführlich beschrieben in Ihrem Liturgieblatt. Bitte lesen Sie dazu noch die Einzelheiten nach.
Ja, ich habe es schon angekündigt, dass wir einen Gast haben. Jasper Dannenmann, wenn Sie einfach mal zu mir nach vorne kommen. Er hat die Rolle des Generalsekretärs des diesjährigen United Nations Model Baden-Württemberg übernommen und wird gleich nun ein paar Sätze dazu sagen, was das ist. Gehen Sie einfach an das Mikrofon, was dieses Projekt überhaupt ist und welche Ziele damit verbunden sind und uns ein bisschen einen Hinweis geben, weil Sie werden ja gleich noch beim Kaffee nach der Kirche, der heute direkt an der Kirche ist, die vielen jungen Leute erleben und sehen, dürfen Sie auch gerne ansprechen. Herr Dannenmann, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Renninger, ja, Sie haben schon gehört und jetzt auch wahrscheinlich vielleicht schon gesehen, dass Sie den Hospitalhof heute einmal nicht für sich alleine haben, sondern ihn mit einer etwas ungewöhnlichen Gruppe teilen. 150 junge Menschen ungefähr laufen hier im Anzug und im Kostüm durch die Gänge und unterhalten sich dabei über Weltpolitik. Das hat auch einen guten Grund, denn der Hospitalhof, und auch das haben Sie schon gehört, und auch insbesondere Frau Renninger persönlich, waren dieses Jahr zum wiederholten Male so freundlich. Diese wirklich schönen Räumlichkeiten hier, dem Projekt Model United Nations Baden-Württemberg, kurz MUNBW, zur Verfügung zu stellen. Dafür möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken, aber auch Ihnen ein bisschen erklären, was da eigentlich hintersteht. Und dafür muss ich kurz ein bisschen länger ausholen, denn hinter diesem Projekt steht auch ein Verein. Der Verein DEMUN e.V., das steht für Deutsche Model United Nations, setzt sich aus ca. 150 jungen Erwachsenen zusammen, die es sich seit mittlerweile 20 Jahren zur Aufgabe gemacht haben, Schülerinnen und Schülern die Arbeit und auch die Funktionsweise der Vereinten Nationen durch die Veranstaltung von Planspielen näher zu bringen. Neben der Veranstaltung hier gibt es jedes Jahr auch haben wir auch Schwesterkonferenzen, zum einen in Kiel und zum anderen in Potsdam. Model United Nations Baden-Württemberg 2023, also die Veranstaltung hier und heute, wird von ca. 50 dieser ehrenamtlichen Vereinsmitglieder über ein Jahr hinweg geplant. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal noch ganz ausdrücklich drei besonderen Menschen darunter danken. Das sind Mona Bickel, Kilian Kuhlbrot und Ingo Heide, die seit von Tag 1 an als Projektleitung die Hauptverantwortung dafür übernommen haben, dass alles, was zu so einer Konferenzdurchführung funktioniert, heute auch da ist und funktioniert. Ja. Aber vielleicht sind Sie schon wiederholte Male über ein paar Begriffe gestolpert. Der Begriff Model United Nations oder auch das Wort Planspiel. Was heißt das eigentlich? Diese 100 Schülerinnen und Schüler, die ich vorhin schon erwähnt habe, die hier sind und diese Tage hier debattieren über aktuelle Themen der Weltpolitik, die vertreten dabei nicht ihre persönlichen, ihre eigenen Meinungen, sondern sie nehmen die Rollen von Staaten oder auch von Nichtregierungsorganisationen oder auch von Journalistinnen und Journalisten ein. Und haben sich dafür im Vorlauf dieser Konferenz in die diversen Themen, die wir hier behandeln, eingelesen und sehr tiefgehend recherchiert. Vor allen Dingen, wie ihr eigenes Land und ihre Organisation, die sie hier vertreten werden, dazu stehen. Diese Vorbereitung nutzen sie dann jetzt in den letzten Tagen und auch heute noch in moderierten Sitzungen, die die Abläufe und die Gremien der echten Vereinten Nationen akkurat simulieren. Dabei müssen sie natürlich viele neue Perspektiven einnehmen. Nicht nur muss man sich fragen, was der Staat, den man vertritt, für eine andere Meinung vertritt als man selber vielleicht, sondern auch, wenn man versucht, gemeinsam mit eben den anderen Staaten und deren besonderen Meinungen zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Denn Ziel der Debatten soll nicht nur der bloße Meinungsaustausch sein, sondern im Idealfall finden die Delegierten untereinander dann auch Kompromisse, die sie idealerweise am Ende in einer Resolution wie bei den echten Vereinten Nationen mit einer Mehrheit verabschieden können. Die Themen, mit denen Sie sich dann auf dieser Konferenz bei MUNBW beschäftigen, stehen jedes Jahr unter einem Jahresthema, was der Verein DEMUN e.V. setzt. Dieses Jahr lautet das Jahresthema »Eine Welt auf Augenhöhe, strukturelle Ungerechtigkeiten überwinden«. Dass von Rohstoffen über Nahrung bis hin zur Bildung viele Güter auf dieser Welt ungleich verteilt sind, das kann man häufig mit einem Blick auf die Nachrichtenlage feststellen. Viele dieser Diskrepanzen, die man insbesondere zwischen Staaten des globalen Nordens und des globalen Südens beobachten kann, bestehen schon seit sehr vielen Jahren und scheinen, wenn man sie sich anguckt, immer sehr unüberwindbar. Beispielsweise befassen sich die Teilnehmer dieses Jahr mit der Frage, wie überall auf der Welt saubere und ausreichend bezahlbare Energie vorhanden sein kann. Was man dann aber schnell merkt, wenn man in diese Debatten einsteigt, in der Rolle eines Delegierten, ist, dass man entweder als sehr wohlhabender oder eben nicht so wohlhabender Staat, wenn man über solche Fragen über Verteilung diskutiert, stets aus einer Position der Macht oder der Ohnmacht sich begegnet und dass solche ungleichen Machtverhältnisse Auswirkungen auf Debatten haben. Wir hoffen, dass unsere Teilnehmer aus diesen Situationen etwas lernen. Zum einen natürlich darüber, über internationale Politik und wie globale Zusammenhänge funktionieren, aber auch ganz allgemein, wie man trotz ungleicher Startposition für alle gerecht Ergebnisse finden kann, die für alle gilt. Wir hoffen darüber hinaus, dass Sie das nach MoonBW noch in Ihren Alltag mitnehmen und in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, in denen Sie sich möglicherweise engagieren, einbringen können. Denn das sind bei Demoon unsere Hauptanliegen und unsere Motivation: nachhaltige politische Jugendbildung zu betreiben. Aus eigener Erfahrung als ehemaliger Teilnehmer kann ich berichten, einmal selbst am Verhandlungstisch gesessen und wie die echten Politikerinnen und Politiker über die Gestaltung der Gesellschaft zu diskutieren, schafft ein ganz neues Verständnis davon, wie Politik funktioniert und wie schwierig es ist, aber wie eben auch wichtig es ist, Kompromisse zu finden. Darüber hinaus motiviert es einen natürlich ungemein, die ganzen gleichgesinnten Menschen zu treffen und zu sehen, dass man nicht der Einzige ist, der sich so für Politik begeistern und unzählige Stunden in das Nachspielen von UN-Debatten stecken kann und dass einige Menschen das sogar wie hier auch unter Aufopferung eines langen Wochenendes tun. Das motiviert uns, denn es zeigt uns, dass der Generation von morgen ihre Zukunft nicht egal ist. Im Gegenteil. Wir hoffen, dass auch diese Veranstaltung den Teilnehmenden zeigen kann, dass auch Sie jetzt und auch schon heute Politik machen und sich einbringen können. Aus dem, was ich in den Debatten in den letzten Tagen so mitgehört habe, kann ich Ihnen sagen, an Sachverstand fehlt es Ihnen dabei nicht. Wir freuen uns, dass wir jungen Menschen dabei helfen können, ihren Weg in politische und gesellschaftliche Themen zu finden und dabei das Selbstbewusstsein mitnehmen, sich dabei einzubringen und zu engagieren. In dem Sinne noch einmal vielen herzlichen Dank an den Hospitalhof für die Möglichkeit, dass wir auch hier noch einmal unsere Veranstaltung vorstellen könnten. Und es wurde schon gesagt, wenn Sie noch mehr Fragen zum MoonBW haben sollten, Ingo Heide, den ich eingangs erwähnte, und ich werden jetzt noch im Anschluss an den Gottesdienst im Innenhof für Sie jederzeit ansprechbar sein. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an dem MoonBW.
Ja, in der Tat begleite ich das Projekt jetzt schon ein paar Mal und bin immer wieder sehr beeindruckt vom Engagement dieser jungen Leute. Und das finde ich ist ein großes Hoffnungszeichen, wenn sich junge Leute so engagieren und lernen, mit gesellschaftspolitischen Fragen umzugehen. Wir singen vor dem Segen noch einmal eine Strophe aus dem Lied 602, die Strophe 7. Wir stehen dazu aus. Mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Ein herzlicher Dank noch an Gabi Degenhardt, die heute den Orgeldienst übernommen hat. Vielen Dank, Frau Degenhardt. Und ich lasse die drei noch mal aufstehen, damit sie wissen, wen sie nachher ansprechen können. Der Kaffee ist heute das Mona Bickel, Ingo Heide und Jasper Dannenmann, die wirklich großartig dieses Projekt in diesem Jahr steuern. Reden Sie gerne, der Kaffee, der ist gleich hier bei der Kirche, und bleiben Sie noch ein bisschen. Eine gute Gelegenheit, mehr zu erfahren.